Liebe Gemeinde, der Chef, der Direktor, genoss es schon, dass es ihm jeden Morgen in die Ohren schallte, wenn er die Firma betrat. Guten Morgen, Herr Direktor. Gut geschlafen, Herr Direktor. Wollen Sie die Zeitung, Herr Direktor? Haben Sie schon eine Tasse Kaffee gehabt, Herr Direktor? Aber es konnte auch ermüdend sein, so ständig hofiert zu werden. Und so ließ der Direktor eines Tages seinen Sekretär kommen, mit dem er schon eine so lange Zeit zusammen war, um auch etwas vertrauter mit ihm reden zu können. Waldmann, sagte er, ich muss einmal raus aus diesem Chefgehabe, aus dieser Chefetage, aus diesem Schein. Ich muss mal wieder runter die richtigen Menschen. Jeden Tag dieses Guten Morgen, Herr Direktor, haben Sie gut geschlafen, Herr Direktor, wollen Sie die Zeitung, Herr Direktor, haben Sie schon eine Tasse Kaffee gehabt, Herr Direktor? Können Sie mal einen Kurzurlaub für mich buchen, so 5 Tage ungefähr? Waldmann, wie wär's? Und der Sekretär Waldmann fragte zurück, oh, das ist kein Problem, wo wollen Sie denn hin, Herr Direktor? Auf eine Insel? Nein, auf denen war ich schon ja alle, überall. Suchen Sie mal was, wo man mich nicht kennt, wo ich mich verstecken kann, so in den Bergen zum Beispiel, vielleicht in der Schweiz. Waldmann, können Sie das erledigen? Gut, Herr Direktor, wie Sie wollen. Und schon am nächsten Tag kam Waldmann mit seinem Angebot. Wunderbar, Herr Direktor, Sie fliegen in die Schweiz. Waldmann, sagte der Direktor, dieses Mal auch nicht fliegen. Ich will mal richtig ein normaler Mensch sein. Fliegen tue ich ja immer. Ich fahre einmal ganz normal mit der Bahn. Erste Klasse, Herr Direktor, was soll ich buchen? Nein, Waldmann, mal ganz normal. Klasse, zweite Klasse, sagen Sie mal, Herr Waldmann, und der Direktor musterte seinen Sekretär so von oben bis unten. Sie haben doch so ziemlich die gleiche Statur wie ich. Ja, Herr Direktor, was wollen Sie denn hinaus? Naja, Sie haben doch das Hobby Wandern, das weiß ich doch. Ja, Herr Direktor, was wünschen Sie? Ja, sagen Sie mal, Waldmann, können Sie sich vorstellen, mir einmal Ihre Wandersachen auszuleihen? Ich glaube, die würden mir passen. Dann brauche ich mir extra für diese Zeit gar nicht was zuzulegen. Aber natürlich, Herr Direktor, es wäre mir eine Ehre, Herr Direktor. Wissen Sie, Waldmann, sagte der Direktor, ich möchte auf keinen Fall erkannt werden, sonst werde ich ja doch nur wieder betulich behandelt, betont direktormäßig. Und so kam es, dass der Chef, der Direktor, unerkannt in die Schweiz fuhr. Am Bahnhof in St. Moritz wurde er auch nicht abgeholt, das kannte er gar nicht, sondern machte sich zu Fuß auf den Weg ins Hotel. Als er ankam, merkte er, dass Waldmann doch einen Fehler gemacht hatte. Die Gewohnheit saß ihm doch zu sehr in den Knochen und aus lauter Gewohnheit hatte er doch das beste 5-Sterne-Hotel im Ort gebucht. Und so lief ein Mann mit Wanderkleidung, abgenutzter Kleidung zwischen Herren und Damen in den feinsten Abendkleidern und Anzügen durch die Vorhalle zur Rezeption. Sie wünschen, wurde er empfangen von einem Herrn, der ihn so kritisch von oben bis unten anblickte, dass man gleich das Gefühl bekam, mit so einer Kleidung in so einem Haus nicht dazu zu gehören und nicht erwünscht zu sein. Waldmann, ich bin hier angemeldet für 5 Tage. Er hatte auch den Namen übernommen. Ach du liebe Zeit, lassen Sie mich mal hier gerade durchsehen. Nein, also wir haben gar kein Zimmer mehr frei. Entschuldigen Sie, wie ist das bloß gekommen? Als Herr Waldmann nämlich in dieser Aufmachung im Hotel gesehen wurde, war man sich sofort einig. Den müssen wir so schnell wie möglich wieder loswerden. Aber Waldmann blieb standhaft. Wenn das so ist, sagte Waldmann, dann will ich Ihren Chef sprechen, sagte er und bekam sofort erwidert, das ist nicht möglich. Dann hole ich die Polizei, drohte Waldmann und vor Schreck stellten sich die Verantwortlichen doch noch einmal zusammen und sagten plötzlich, also wenn der hier noch Aufruhr macht und bevor der uns noch hier Unruhe ins Haus bringt, sehen wir noch mal nach. Und plötzlich ging es doch. Ja, im 5. Stock, da haben wir noch was gefunden, kommen Sie mit. Als Waldmann den Raum sah, war er doch sehr betroffen. Das war kein Hotelzimmer, das war eine echte Rumpelkammer. Und das Einzige, was an ein Hotelzimmer erinnerte, war ein Bett. Aber da Waldmann nun einmal gebucht hatte und die lange Fahrt gemacht hatte und er auch sehr müde war und erholungsbedürftig, nahm er mit der Kammer vorlieb und schlief auch gar nicht so schlecht. Am nächsten Morgen ging die Schikanierung weiter. Während alle anderen Gäste mit Kaffee und Tee beim Frühstück verwöhnt wurden, gingen die Kellner an ihm vorbei, als wäre er Luft. Als er ständig auf sich aufmerksam machte, bekam er so etwas zu hören wie, warten Sie noch. Und am Trinken, das er dann vorgesetzt bekam, da merkte er, da muss eine seltsame Mischung aus Kaffee und Tee reingegossen worden sein. Aber Waldmann ließ sich einfach nicht irre machen. Den ganzen Tag ging das so und die nächsten 4 Tage auch. Aber er schlief gut und machte tagsüber ausgedehnte Wanderungen. Und nach 5 Tagen kam er sogar ein bisschen erholt wieder zu Hause im Büro an. Er gab seine Kleider zurück und genoss es auch einmal wieder hofiert zu werden. Guten Morgen, Herr Direktor. Gut geschlafen, Herr Direktor. Wollen Sie eine Tasse Kaffee, Herr Direktor? Haben Sie schon die Zeitung gelesen, Herr Direktor? Lieber Herr Waldmann, sagte der Direktor, was glauben Sie, was ich erlebt habe? So eine schlechte Behandlung in einem 5-Sterne-Hotel. Aber das Hotel als solches gefällt mir. Wissen Sie was? Ich will es kaufen. Und dem ganzen Personal einmal richtig beibringen, wie man sich gegenüber Menschen benimmt. Das würde mir richtig Spaß machen. Können Sie das schon mal in die Wege leiten, Waldmann, für mich vorbereiten? Aber Herr Direktor, Sie haben doch schon so viele Häuser und Sie besitzen schon so viele Hotels, wollte ihn Waldmann besänftigen. Ich habe aber nun einmal mir in den Kopf gesetzt, diesen Mitarbeitern den Hauses beizubringen, wie man Gäste behandelt, sagte der Direktor. Bitte, Waldmann, leiten Sie alles in die Wege. Und so ging der erste Tag im Büro wieder zu Ende. Waldmann, der Sekretär, setzte noch einen Brief auf an das Hotel, mit dem richtigen Namen des Direktors natürlich und dem Interesse, es zu kaufen. Als der Brief in dem Hotel ankam, wurde er erst einmal kaum beachtet. Aber dann wurde der Mann an der Rezeption, als er plötzlich doch mit einem Blick diesen Brief übersah, schwach und blass, der Schreck fuhr ihm durch alle Glieder. Um Gottes Willen, das war der Chef war hier, der Boss, der Direktor, und wir haben ihn so behandelt. Wie ein Lauffeuer ging es vom Liftboy zur Bedienung, von der Küche bis zum Reinmacherpersonal und wieder zurück zur Rezeption. Wir sind völlig geliefert, wir sind aufgeschmissen. Dieser bestimmte Gast, den wir mit allen Mitteln versucht haben, runterzumachen, um ihn bloß loszuwerden, das war der Chef. Wir sind bestimmt alle gefeuert. Und die ersten taten es freiwillig und kündigten schon mal. Andere ließen sich krank schreiben und der ganze Hotelbetrieb brach zusammen. Dazu muss man wissen, dass es eine Suite gab in dem Hotel. Die war immer für den Chef frei. Die wurde sogar immer freigehalten, falls er doch käme, unvorbereitet, plötzlich, damit er sich als Chef hier gleich zu Hause fühlen könnte. Es war, seitdem er vor vielen Jahren das Hotel gekauft hatte, er war zwar noch nie da gewesen, man wusste eigentlich gar nicht, wie er aussah, aber der Geschäftsführer hatte alles dafür geregelt, falls es einmal der Fall sein wollte. Eine Suite war für ihn immer frei, falls er käme. Da wurden immer die Blumen gegossen, da lagen täglich die neuesten Tageszeitungen aus aller Welt in verschiedenen Sprachen für den Chef bereit. Da wurde immer mal geputzt und gesaugt, falls er plötzlich käme. Man kann ja nie wissen. Und als die Nachricht den Mitarbeitern des Hotels in ihrer ganzen Tragweite klar wurde, da wurde das auch nicht nur im Hotel das Gespräch, sondern im ganzen Ort. Stadtbekannt wurde die Presse natürlich aufmerksam und die Zeitungen hatten ihren Spaß und in der Lokalzeitung von St. Moritz fand man am nächsten Tag die Schlagzeile. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahm ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun, das Besondere ist, das haben Sie natürlich alles schon erraten, das ist auch eine Weihnachtsgeschichte. Aber es ist gar keine Weihnachtsgeschichte, es ist die Weihnachtsgeschichte. Er kam in sein Eigentum, das ist ein Wort aus der Bibel. Es steht im Johannesevangelium im 1. Kapitel und ist ein Teil der Weihnachtsbotschaft, wie der Evangelist Johannes sie erzählt. Zum Glück nur ein Teil der Weihnachtsbotschaft. Denn es wäre schrecklich, wenn es dabei bliebe. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Zum Glück geht der Satz weiter. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein, die nicht aus dem Willen eines Menschen gezeugt wurden, sondern von Gott. Liebe Gemeinde, das ist Weihnachten, wie man es kürzer vielleicht kaum sagen kann, außer diesen genialen Dichtern, wie wir sie singen in dem Lied O du Fröhliche, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Aber das ist auch sehr kurz. Er kam in sein Eigentum. Das ist die Botschaft von Johannes dem Evangelisten. Ja, wie? So unerkannt? So klein? Kommt Gott wirklich kleiner, als wir denken? Und stimmt das wirklich? Sein Eigentum? Es gibt eine andere Weihnachtsgeschichte, die ist auch erfunden. Und da versucht der Dichter Manfred Hausmann, sich in die Hirten hineinzuversetzen, wie sie auf dem Weg, nachdem sie die Engelbotschaft gehört haben, nach Bethlehem sind und was sie da wahrscheinlich für Gespräche geführt haben. Wir wissen es ja nicht. Und dann philosophieren sie und sagen, warum sollte er kommen? Warum sollte er uns gleichgültige Menschen eigentlich suchen? Warum sollte er noch Interesse an uns haben? Wir haben ihn doch längst abgeschrieben und es gibt kein Fest, an dem er mehr abgeschrieben ist als an Weihnachten. Ich habe die ganzen 3 Wochen nicht von einem einzigen, auch in den Medien oder in den Zeitungen so ganz deutlich gehört, dass man noch ein Wissen darum hat in unserem Land, um was es geht, nämlich um Jesus Christus. Da ist die Rede vom Fest der Liebe, vom Fest der Familie, vom Glühwein, ist ja alles ganz schön und Freude machen soll es auch. Aber es geht an Weihnachten um ihn. Wir sind hier auf einer Geburtstagsfeier. Er kam als kleines Kind. Aber in Wirklichkeit ist er der große König, der sich nur verkleidet und deswegen unerkannt bleibt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das waren in erster Linie einmal die Juden, sein Volk. Jesus Christus ist Jude. Im weitesten Sinn ist es seine ganze Welt, seine Schöpfung, die ihm gehört. Wir haben viel Eigentum. Wir behaupten, Dinge gehören uns. In Wirklichkeit gehört uns gar nichts. Es ist uns nur geliehen. Wir könnten ja so schon viel glücklicher sein auf dieser Erde und befreiter und leichter mit leichterem Gepäck leben, wenn es das einmal klar würde. Wir haben kein Recht, dass es uns gut geht, oder? Wir haben kein Recht, es ist alles ein Geschenk. Ich habe einen Freund, mit dem habe ich mich im Sommer ein paar Mal gestritten, weil ich immer, wenn wir was Schönes erlebt hatten, gesagt habe, das haben wir nicht verdient. Und er sagte, doch, das haben wir verdient. Dann haben wir so hin und her diskutiert und argumentiert. Aber in Wirklichkeit, denken Sie doch mal, so wie wir hier sitzen, mit unseren ganzen Weihnachtsgefühlen in diesem Jahr, so weit, wie wir gekommen sind in unserem Leben, Sie und ich, wir haben uns nicht ausgesucht, auf diesem Planeten zu sein. Wir sind hier und staunen, dass es uns gibt, oder? Wir müssen uns entdecken und diese Welt entdecken und Gott wünscht uns, dass wir auch entdecken, dass uns alles nur geliehen ist, dass wir diese Welt geliehen bekommen haben, dass wir unseren Ehepartner geliehen bekommen haben, dass wir alles wieder einmal loslassen müssen. Schon das würde uns helfen, zu leben mit leichtem Gepäck. Und dann erst recht dieses Angebot von Gott. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber wer ihn aufnahm, dem gab er das Vorrecht, Gottes Kind zu sein. Für die Erwachsenen unter uns, die sich dafür interessieren, Identität, das ist ein Wort, das heißt auf Lateinisch it ens und heißt übersetzt Selbstsein. Wer bin ich? Wer bin ich? Vor kurzer Zeit lief der Dietrich Bonhoeffer Film im Fernsehen und da sagt er in der Zelle, da kommt auch das vor, dieses berühmte Gedicht, wo er sich fragt, wer bin ich? In der Einsamkeit seiner Zelle und er kommt ins Zweifeln und geht da lyrisch einige Anfechtungen durch. Am Schluss mündet seine Aussage, dein bin ich. Dein bin ich, oh Gott. Manchmal streiten meine Frau und ich und dann geht es immer darum, dass die Theologen, also ich immer behaupte, die Geheimnisse zu wissen von allen Dingen in der Welt. Theologen sind ja manchmal etwas eingebildet, über alles die Wahrheit zu wissen. Und dann sage ich immer, eigentlich ist das so und eigentlich müsste man das so sehen. Und sie sagt dann oft, ach du mit deinem eigentlich immer. Und eines Tages, da habe ich mal studiert, was das Wort bedeutet, wo es herkommt. Und da fiel mir auf, jetzt habe ich doch ein Argument. Eigentlich kommt nämlich sprachlich von, wem bin ich zu eigen? Wessen Eigentum bin ich? Zu wem gehöre ich? Also Eigentum ist kein abstraktes Wort, sondern ein Beziehungsbegriff. Wem bin ich zu eigen? Wem gehöre ich, wenn mir so viel gehört? Er kam in sein Eigentum. Das heißt, du und ich, wir gehören uns gar nicht. Wir gehören ihm. Und weil wir das vergessen haben, hat Gott uns an Weihnachten daran erinnert, indem er sagte, er kam in sein Eigentum. Eigentlich gehört sowieso alles ihm, weil alles zu ihm gehört. Wir gehören Gott und alles, was wir haben, gehört uns auch nicht, gehört auch ihm und ist uns geliehen, dass wir es einsetzen können, verwalten, gestalten und dann müssen wir es mal wieder abgeben an ihn. Und nur wenn wir ihn einladen, so dass der wunderbare zweite Teil von unserem Weihnachtssatz heute Wirklichkeit werden kann, wenn wir ihn einladen in unser Leben, sodass wir sein Kind werden, dann können wir lernen, alles, was uns gehört, unser ganzes Eigentum, auch zu seines Namens Ehre einzusetzen. Das macht froh, weil es von der Verkrampfung frei macht, immer alles festhalten zu müssen. Wir bitten dann Gott, mach etwas aus meinem Leben zu deines Namens Ehre. Denen, die das tun, gibt Gott das Recht, das Vorrecht, heißt es hier, die Macht, die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Und das bedeutet, ein Kind des Königs zu sein. Ein Kind dessen, dem sowieso alles gehört. Unser Haus mag heute Abend voll sein mit schönen Geschenken und gutem Essen. Und vielleicht ist trotzdem unser Herz schwer, weil wir so verkrampft leben und alles festhalten wollen, was wir doch nicht halten können. Wenn wir uns doch einmal loslassen könnten und uns dem in die Hände legen könnten, der uns in der Hand halten will und der uns sowieso in der Hand hält, dem alles gehört, dann würde etwas Entkrampfung entstehen und wir würden einen ganz neuen Maßstab kennenlernen. Herr, was willst du, wie ich das und jenes gebrauche? Mein Leben als erstes, ich gehöre dir, aber auch alles, was ich besitze. Wenn man die Weihnachtslieder einmal in der Tiefe studiert, dann sagen sie eigentlich genau das aus. Zum Beispiel das Lied, ich stehe an deiner Krippe hier. Wie heißt es da? Ich schenke und bringe dir, ich gebe, schenke und bringe dir, was du mir hast gegeben. Also ich kann Gott sowieso nur das geben, was er mir gegeben hat. Ich gebe ihm es eigentlich nur zurück, was ihm sowieso gehört. Das Wunderbare ist, dass wir dann erleben, dass in seiner Hand die Dinge dann sich umwandeln in Gaben, die anderen zum Segen sind. Dann werden wir auch ein bisschen lockerer auf dem Geldbeutel sitzen, weil wir eben nicht mehr so krampfhaft festhalten, sondern eben auch spenden können für wichtige Dinge. Und das erleben wir in unserer Gemeinde auch mit unserer Weihnachtsaktion zum Beispiel, wo wir Leute unterstützen wollen, denen es lange nicht so gut geht wie uns. Du und ich, wir sind Gottes Eigentum und ich wünsche uns, dass wir uns ihm anbefehlen können, damit er aus unserem Leben etwas machen kann. In dieser Gelassenheit, Gottes Kind zu sein, sind wir eingeladen, diese Weihnachten zu erleben und dass sich das auf das Ganze, auf die kommende Zeit auswirkt. Zum Schluss möchte ich mit uns beten und alle einladen, das mitzutun. Herr, wir danken dir, dass wir an Weihnachten feiern dürfen, dass du dich vor 2000 Jahren daran erinnert hast, dass wir dir gehören und dass wir zu dir gehören und dass du uns deswegen nachgegangen bist, dass du gekommen bist zu uns, die wir sowieso zu dir gehören. Von dir kommen wir und zu dir gehen wir. Und deswegen hast du uns auch nicht losgelassen. Du hast uns nicht alleine gelassen. Und du hast uns nicht in der Einsamkeit und der Orientierungslosigkeit gelassen. Und deswegen danken wir dir auch heute an diesen Weihnachten, an dem wir das alles bedenken dürfen, dass es nicht zu spät ist, umzukehren und zu erkennen, wir gehören zu dir. Und dass wir dich bitten, in unser Leben zu kommen, damit du etwas draus machst, das auch auf dich hinweist, dem, der wahrhaft anbetungswürdig ist, weil er der große Gott ist. Wir danken dir, dass du so klein gekommen bist, dass du uns deutlich gemacht hast, wir brauchen keine Angst vor dir zu haben. Wir bitten dich aber auch, dass wir erkennen, du hast ein Recht auf unser Leben, alles gehört dir. Und wir danken dir für die Gnade, dass du uns Zeit gibst und Raum zum Nachdenken, zum in Kontakt kommen mit dir, zum Sprechen mit dir, zum Studieren deines Wortes und zum Glauben lernen. Auch in dieser Gemeinde. Wir beten dich an. Amen.